Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Diese Folge wird veröffentlicht am 24. Februar, einen Tag nach der Bundestagswahl. Das mag nicht der beste Zeitpunkt sein, denn die Zeiten sind jetzt voller anderer Themen. Vielleicht ist der Zeitpunkt aber auch gar nicht so schlecht, denn es geht ja weiter mit dem Leben, besser weiter hoffentlich mit der Wirtschaft in Deutschland und auch für die Immobilienwirtschaft wird es hoffentlich neue Impulse geben. Das Thema des modularen und seriellen Bauens wird in letzter Zeit immer wieder gehypt, wenn es um die Frage geht, wie Lösungen im Baubereich aussehen könnten, die mehr bezahlbares Wohnen ermöglichen. So gibt es etwa mehrere Rahmenvereinbarungen des GdW zu diesem Thema mit verschiedenen Anbietern. Allerdings läuft es in vielen Bereichen noch nicht wie geschmiert. Gerade im modularen Bauen sind die Hürden immer noch sehr hoch. Darüber möchte ich heute sprechen mit Carsten Rutz, Vorstandsvorsitzender bei der Deutsche Reihenhaus AG.
Dann sind Sie wahrscheinlich auch bei, ich schätze mal, 3,56 Meter Breite, ne, bei Ihren Modulen, weil ab 3,60 Meter brauchen Sie an jeder Landkreisgrenze eine Polizeiübergabe.
Und Georg Salden, CEO des Investors Capital Bay, der gerade in Brandenburg gemeinsam mit dem Unternehmen Daiwa Module für ein Wohnprojekt der landeseigenen GEWOBAG produziert.
Stellen Sie sich Autoindustrie vor, Sie sollen irgendein Auto bauen, aber für jede Stadt anders.
Während sich die Deutsche Reihenhaus eher mit dem seriellen Bauen befasst, ist es bei Capital Bay der Modulbau. Also wo hakt es, wie könnten Lösungen aussehen, was wird von der Politik erwartet, damit es endlich einen Durchbruch gibt? Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Die UWS in Ulm bietet seit über 90 Jahren ein Zuhause in der Stadt. Als Wohnungsunternehmen betreuen wir über 7.300 Wohnungen und investieren jährlich bis zu 50 Millionen Euro in Neubauprojekte. Bewirb dich als Projektleiter. Bau mit uns. Weitere Informationen findest du auf uws-ulm.de.
Erstmal herzliche Grüße nach Köln, Herr Rutz. Was macht der Karneval? Wir sind noch im Januar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur das zur Erklärung. Merkt man da schon was in Köln?
Ja, der Karneval ist seit dem 2. Januar in vollem Gange. Mit dem Jahreswechsel wird ja hier das Kostüm angelegt. Da ich ein Pfälzer Junge und aus Kaiserslautern komme, wo man auch mal mit einem Konfetti arbeitet, hatte bei mir noch nicht so Einzug gehalten, aber das kommt wahrscheinlich noch.
Super. Herr Salden, in Berlin gibt's keinen Karneval. Sind Sie trotzdem närrisch? Nein, wahrscheinlich nicht so.
Nein, das findet hier überhaupt nicht statt. Das und bei, ist hier völlig absent.
Bei Ihnen persönlich wahrscheinlich auch nicht.
Ja, früher, ich bin ja gebürtiger Schwabe, da ist dann Karneval oder Fasching dann schon Teil der Kultur. Aber in Berlin nach über 20 Jahren habe ich das sukzessive abtrainiert.
Wunderbar. Kommen wir mal zum Thema Bau. Wir hatten ja auf der, Herr Salden, wir beide hatten ja auf der Exporeal miteinander gesprochen. Da haben Sie so ein Loblied auf das modulare Bauen gesungen. Und das war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, Mensch, da müssen wir doch mal ein Gespräch darüber machen. Jetzt würde ich ganz gerne mal das Gespräch so beginnen, dass ich Sie beide mal frage, seriell und modular, wo sind da die großen Unterschiede? Weil das wird oftmals in einem Atemzug verwendet, also jeder modulare Bau ist so, wie ich das sehe, seriell, aber wahrscheinlich ist nicht jeder serielle Bau modular. Die einen werden vor Ort zusammengebaut, die anderen werden im Werk vorgebaut. Herr Rutz, vielleicht fangen Sie kurz mal an.
Naja, das haben Sie im Prinzip fast schon beantwortet. Ne? Okay. Also es ist die Frage des Grades der Vorfabrikation außerhalb der Baustelle. Ja, also was uns unterscheidet, sagen wir jetzt zu einem reinen Modulhersteller, ist im Prinzip, dass wir zwar eine hohe Vorfabrikationsquote haben, aber von diversen Zulieferern die Dinge dann auf der Baustelle zusammenfügen und ein Modulhersteller macht das in einer geschützten Hallenatmosphäre, um das jetzt mal sozusagen zum Großteil und fügt dann die fertigen Raummodule auf der Baustelle zusammen. Das wäre jetzt für mich so der erste große Unterschied.
Ja, wahrscheinlich haben Sie da nichts zu ergänzen, Herr Salden, oder?
Ja, wir fassen es relativ
banal zusammen. Das Serielle ist 2D, das Modulare ist 3D.
Oh, da müssen wir erklären, für jemanden wie mich, der...
Naja, also genau, die eine Fabrikationsart baut den Legostein im Werk, bringt das Legostein in 2D zusammen und macht dann an der Baustelle daraus 3D.
Ach so, okay,
alles und klar. Andere hat alle Bausteine im Werk und setzt sie schon zu 3D zusammen und bringt dann den ganzen Raum auf die Baustelle. Das sind die im Grunde, jetzt kann man das Fertigungstiefen nennen, aber der wesentliche Unterscheidungspunkt ist einfach, höhere Variabilität im 2D-Bereich. Also wenn Sie letztendlich in Anschluss-Nachverdichtungen gehen, dann ist 2D wahrscheinlich immer das Bessere, weil es viel variabler ist und viel mehr auf bereits gegebene Situationen eingehen kann, als das 3D-Modul bauen, weil das schon sehr stark im Rastermaß arbeitet.
Herr Salden, jetzt kurz bei Ihnen noch, um zu bleiben. Mich würde interessieren, welchen Platz das serielle oder modulare Bauen einnimmt in Ihrem Unternehmen. Wir haben auf der Expo Real darüber gesprochen. Da ging es sehr viel um modular. Natürlich auch im Zusammenhang mit der Daiwa, aber vielleicht holen Sie uns dazu nochmal ab.
Also ich glaube, wir werden einen fundamentalen Schwenk haben, weg vom Bestand immer mehr hin zum Neubau, was jetzt Investoren auch angeht, weil der Bestand extrem schwierig zu greifen ist, in wie er zu grünifizieren ist. Ja, und da gibt es natürlich Dinge jetzt, je mehr sie da oberflächlich arbeiten, umso einfacher ist es. Je tiefer sie in die Struktur eingreifen, umso kritischer wird es. Also nur mal am Beispiel Strang. Wir haben keine besonders guten Datenlagen, weil wir diese Single Source of Truth, also ein Datenraum oder ein Blue Book, an dem alle da arbeiten, die das Immobilie bewirtschaften, das ist noch nicht Marktstandard, sondern das ist so eine Varianz zwischen Inbox, Ablage, Erfahrung, System, wo alle Daten liegen. Und immer erst im Moment des Verkaufes beginnt die große Hektik, wo man dann eigentlich die Bestände erst an einen Punkt zusammenführt und man sein Haus erst richtig kennenlernt. So eher das klassische Moment. So, und wenn ich jetzt einen Strang anschaue, da habe ich jetzt nicht nur eine technische Herausforderung, sondern einfach auch eine rechtliche Herausforderung. Ich muss jetzt in jede Wohnung, die vermietet ist, im besten Falle, muss ich jetzt mit dem Mieter mich in Verbindung setzen und der muss dann zustimmen, dass ich, während er da wohnt oder während ich ihn umsetze, dann seinen Strang dort sanieren darf, er mich ihn auswechseln wollen würde.
Ja.
Diese und jetzt gibt es natürlich auch industrielle oder serielle Fassaden- oder Fensterthemen, also die nicht besonders invasiv sind, sondern sie sind dann an der Oberfläche, dann ist es einfacher. Aber sobald sie in die Bestände reingreifen, dann geht es eben nicht mehr nur um technische Lösungsprobleme, sondern auch um rechtliche. Und können Sie sich vorstellen, wenn Sie da einen Strang haben, stellen wir uns mal ein Hochhaus vor, dann haben Sie da in einem Strang zig Mietparteien sitzen und das alles organisiert zu bekommen, ist eine Herausforderung und da glaube ich, werden Investoren das immer mehr als Risiko begreifen und sich deshalb immer mehr aus komplexen Sanierungsthemen verabschieden, weil sie einfach nicht genau wissen, wie wir das jetzt gegriffen bekommen.
Okay, jetzt vielleicht machen wir einen kurzen Punkt, wir kommen gleich ja weiter. Also Sie sagen weniger sanieren, mehr Neubau. Jetzt ist noch nicht so ganz klar, ob das eher modular oder seriell sein wird oder ob das vielleicht auch nochmal ganz konventionell sein wird. Vielleicht drei Takte erstmal dazu, bevor ich an Sie weitergebe, Herr Rutz. Wie wollen Sie bauen, wenn es um Neubau geht, Herr Salden?
Ja, also ich sehe, es wird jetzt nicht eine Art geben, die sich durchsetzt. Ja, also ich glaube, das High-End wird immer herkömmlich sein, einfach hoch manufakturhaft wird es bleiben, ein hoher Individualisierungsgrad. Das Serielle eignet sich eben für Nachverdichtungsthemen, aber auch für Greenfield-Situationen. Und das Modulare eignet sich besonders für Greenfield-Situationen. Besonders. Ja, es ist auch einsetzbar bei Nachverdichtungen, haben wir in Essen ja bewiesen. Aber im Großen und Ganzen haben Sie ein Rastermaß und davon können Sie nicht abweichen. Ähnlich wie in der Autoindustrie. Sie können die Radabstände auch nicht verändern.
Alles klar. Das heißt, es wird alles nebeneinander gehen. Herr Rutz, an Sie. Ich hatte damals mich bei Ihnen informiert auf der Website und hatte gesehen, Mensch, Sie sind sehr weit im Bereich serielles Bauen. Sie machen da sehr viel.
Also wir betreiben in der Tat seit 25 Jahren das in Deutschland, was man landläufig als serielles Bauen bezeichnet.
Okay.
Also wir Das serielle Bauen an sich ist so ein, ich weiß gar nicht, also wenn Sie mit jemandem aus der stationären Industrie reden, die fangen an, von einer Serie ab einer Stückzahl von 100.000 zu reden. Da sind wir natürlich weit von entfernt.
Natürlich.
Das kommt vielleicht in, wir haben jetzt 11.500 Häuser und Wohnungen gebaut in den letzten Jahren, in den letzten 25 Jahren. Und da haben wir vielleicht in allen zusammen so viele Fenster gekauft. Aber das, also da würde einer aus der stationären Industrie noch nicht von Serie reden. Aber das, sag mal, das, was es, wie es landläufig benutzt wird, glaube ich, kann man sagen, würden wir seriell bauen. Das ist in der Tat so. Und das machen wir seit 25 Jahren. Module bauen wir nicht. Wir haben auch keine eigene Fertigungsstraße, sondern wir kaufen jegliche Handwerkerleistung zu und haben im Prinzip über die Jahre ein Netz von Betonfertigteilwerken, Zulieferern und entsprechend aufgebaut, um die Transportwege möglichst gering zu halten und Lagerlogistiken mitplanen zu können und so weiter und so weiter. Also das, was wir tun, sagt dann immer so, eigentlich, wir haben über 100 Ingenieure hier im Unternehmen, ich bin selbst Architekt von Hause aus, aber eigentlich sind wir Logistiker. Mhm. Wir bauen ja nicht selbst, sondern wir vergeben Aufträge und wir planen sowohl Produktion unserer Zulieferer als auch deren Lagerlogistik und fügen im Prinzip dann alles schnellstmöglich und reibungslos vor Ort zusammen. Vielleicht nochmal ganz kurz auf das, was der Herr Salden gesagt hat. Da bin ich weitestgehend seiner Meinung. Ich glaube auch, dass alles seine Berechtigung hat. Wir neigen ja dazu in Deutschland, wenn so ein Thema aufkommt, dann so drauf zu springen, als wäre es das Nonplusultra und wir müssen jetzt alle modular oder seriell bauen. Daran glaube ich gar nicht. Kleine Einschränkung noch zu dem, was der Herr Salden gesagt hat. Ich glaube, dass es schon noch mehr Individualbau geben wird, weil auch das, was wir als Serie verstehen, dient nicht dazu, zum Beispiel in innerstädtischen Lagen eine Baulücke zu bebauen oder Ähnliches, weil auch dort die städtebauliche Situation immer eine gewisse Form der Individualisierung braucht, weil sie mit der örtlichen Geometrie des Grundstücks ansonsten in der Regel nicht wirtschaftlich anders arbeiten können. Also es ist schon so, immer wenn man von festen Rastern, und das ist bei uns ja nicht anders, oder fertigen Produkten spricht, wie das bei uns auch der Fall ist, dann ist es schon immer eher so, dass es nicht unbedingt Greenfield sein muss, aber es braucht eine gewisse Größe von Fläche, um die Gebäude dann wirtschaftlich drauf zu positionieren.
Aber warum haben Sie sich noch gar nicht mit dem Thema modular befasst? Das würde doch eigentlich zu Ihnen passen.
Weil es nicht günstig ist.
Aha.
Also das, was wir tun, ist wesentlich günstiger als modulares Bauen. Und wir haben natürlich im Prinzip, stehen wir für leistbares Wohnen. Wir sind vor 25 Jahren angetreten mit der Philosophie, wir wollen für Lieschen Müller bauen und das in Ballungsgebieten, damit eine Stadt die Leute noch beherbergen kann oder sich Menschen, die dort wohnen wollen und die eine Stadt braucht, damit sie als Stadt funktioniert, noch adäquaten Wohnraum finden kann. Das war von Anfang an die Intention und da ging es immer um leistbar und wie gesagt, wir haben einer unserer Zulieferer ist selbst Modulbauer, der gerade eine große Produktionsstraße nochmal in Süddeutschland gebaut hat und ich bin ein großer Freund von Modulen, dort wo es passt und wo es Sinn macht, aber ich sage jetzt mal, wenn Sie dann die fertigen Raummodule, wenn Sie eine Fertigungsstraße haben, wenn ich mich nicht täusche, ist das in der Nähe von Berlin, ne, Herr Salden, Ihre Produktionshalle. Und ich sage jetzt mal, in Rosenheim würde jetzt jemand ein größeres Gebäude anfordern, dann kommt man an seine Grenzen der Sinnhaftigkeit, diese Module durch die ganze Republik zu fahren. Dann sind Sie wahrscheinlich auch bei, ich schätze mal, 3,56 Meter Breite, ne, bei Ihren Modulen, weil ab 3,60 Meter brauchen Sie an jeder Landkreisgrenze eine Polizeiübergabe und so. Also
okay.
Jedes System hat seine Grenzen und auch seine Sinnhaftigkeiten. Und ich bin aber ein großer Freund davon, das ganze Portfolio, was uns zur Verfügung steht, zu beleuchten und immer die richtigen Produkte dort einzusetzen, wo sie Sinn machen.
Nun hatten wir aber, Herr Salden, auf der Expo Real gesprochen über das Thema modulare Bauweise und Sie waren so sehr davon überzeugt, dass Sie gesagt haben, Mensch, das könnte auch das Wohnungsproblem lösen, Geschwindigkeit, da kommen wir gleich noch dazu. Kann es das aber, wenn es tatsächlich so viel teurer ist, als man wird das nicht mit seriellem Bauen vergleichen können, aber wenn es zu teuer ist, dann hat es doch wahrscheinlich keine Zukunft, oder sehe ich das falsch?
Jeder industrielle Prozess braucht seine Zeit. Das heißt, VW 1 wird nicht die Effizienz gehabt haben von 100.000, 10.000, 500 oder 1 Million. Genau das Gleiche gilt in Deutschland. Wir haben einen nicht vorhandenen Rahmen. Das heißt ja immer noch keine Typenfreigabe.
Ja.
Das heißt, stellen sich Autoindustrie vor, sie sollen irgendein Auto bauen, aber für jede Stadt anders. Das ist ein Widerspruch in sich, dass sie das industriell fertigen können.
Okay.
Wenn wir auf japanischen Standard kommen, wo in 8 Minuten 25 Quadrat fix und fertig gebaut werden als Raum und unter 800 Euro sie pro Quadrat kommen, dann sind sie sehr wohl weit unter dem seriellen Bauen. Aber dann reden wir von 85-90% Automatisierungsgrad. Wir reden einer von Harmonisierung unserer deutschen Baulandschaft. Und Herr Rutz hat recht, die Transportkosten, da gibt's nichts, was das effizienter macht. Das geht nur über mehrere Werke.
Okay.
Ja, es gibt so die Rede, also bis 4 Stunden kann es noch Sinn machen. Jenseits 4 Stunden entfernt vom Werk Transportzeit macht gar keinen Sinn mehr. Und mit jeder weiteren Stunde Entfernung von Werk nimmt die Effizienz, die sie im Werk gerade gewonnen hat, dramatisch ab. Weil wir eben es gibt jetzt nicht nur an den Landesgrenzen die Problematik mit Polizeiübergabe, sondern sie haben Begleitfahrzeuge, dann haben sie Lenkzeiten und all das schlägt in den pro Quadratmeter Erstellungskosten dann auf und das macht es natürlich dann immer ineffizienter. Das ist aber, wenn Sie dann in Deutschland mit 4 Werken eines Tages denken, dann können Sie fast überall in Deutschland bauen und wir werden nicht auf 800 kommen, aber man wird dann wohl auf 1500 Euro all in, ist eine Zielvorgabe innerhalb von 10 Jahren, dass das dann denkbar wäre, hängt aber auch von unserem Gesetzgeber ab, wie er in Zukunft Baugenehmigungen erteilt. Wenn er nicht entschlackt, wird auch das nicht möglich werden.
Da hätte ich mal eine Zwischenfrage, wenn ich darf, Herr Salden, wenn Sie sagen 1500 Euro den Quadratmeter, reden wir von 300, 400 brutto, netto, BGF, Wohnfläche. Was ist denn die Bezugsgröße? Das fehlt mir immer so ein bisschen bei den ganzen Angaben dazu.
Also das ist immer NGF, das ist Mehrwertsteuer drin, das ist Planung 3 bis 9 drin und geht von Bodenplatte aufwärts ab. Ja, das ist nicht Erschließung drin. Also wenn Sie da noch eine innere, äußere Erschließung brauchen und Gründung, dann wäre das on top.
Also ohne Außenanlagen, ohne Gründung.
Genau so.
Anschlusskosten, Planung, alles drin.
Also Planung 3 bis 9 drin, nicht 0 bis 3. Weil 0 bis 3 ist ja genau dieser Hauptkern Erschließung.
Mhm. Okay.
Und was müsste der Gesetzgeber tun, damit das Thema modular weiter vorankommt? Weil ich habe ja Frau Geiwitz so verstanden, als würde sie dem Thema seriell, aber auch modular eine sehr große Zukunft zubilligen.
Also wir haben eben unsere Stärke ist unsere Schwäche durch unsere föderales System haben wir natürlich eine Struktur, irgendeine wie auch immer geartete Fabrik in irgendeinem Bundesland übt auf seinen Bauminister Druck aus, dass er bitteschön diese Fabrik in den Baucode verankern soll, damit die weitere Aufträge und ihre Auslasten fahren und jedes Bundesland macht das auch und dann haben sie halt in jedem Bundesland eine andere Herangehensweise und dann haben wir keine Harmonisierung und dann gibt es keine Typenfreigaben. Je genauer die Planung läuft, je mehr wir den Standard erzeugen können, umso repetitiver und umso mehr können wir maschineller viele Teilschritte machen. Und je mehr wir das machen, umso mehr können wir dann Rahmenverträge mit Industrie abschließen. Also davon profitiert jetzt Stuyver als Marktführer eh. Die haben jetzt 1,9 Millionen Wohnungen global gebaut. Also das ist einfach nochmal eine ganz andere Flughöhe als alles, was in Deutschland seriell oder modular baut. Es ist ein Weltmarktführer, der seit 70 Jahren es tut. Und wenn wir davon lernen und das sukzessive in unserem Land einführen, ja, dann werden wir genauso auch profitieren. Novellieren, harmonisieren ist die Leitplanke.
Kurze Zwischenfrage oder Nachfrage dann. In anderen Ländern global betrachtet ist man beim Thema modulares Bauen also doch sehr viel weiter, als wir hier sein können wegen unseres Föderalismus. Und in welchen Ländern ist man da besonders weit? Sie erwähnten gerade Japan.
Also da kommt ja Daiwa her.
Ja.
Gesamte Asia Pacific wird modular oder letztendlich seriell gebaut. da gibt es ganz wenig traditionelles Bauen noch. ja, da geht es einfach auch um Geschwindigkeiten. Ja, das auch da, letztendlich diese Kausalketten. Sie müssen das traditionelle Bauen ist ja das Kernproblem eigentlich, was ich gerade Herr Rutz sagte, das Kernproblem ist Logistik. Sie müssen Waren vorhalten und Sie müssen Waren dann in Sequenzen einbauen und dafür werden oft unsere Straßen benutzt als Lagerflächen, weil Sie können sie auf der Baustelle selber ja nicht lagern. Also werden unsere Straßen permanent verengt mit Baustellen. Wenn Sie sich dann in Großstädten aufhalten, entscheidet Bürgermeister A an Marginale A, es findet eine Baustelle statt und aber auf der gleichen Marginale in einem anderen Bezirk, weil andere Bürgermeister auch und plötzlich haben die auf einer Marginale 3-4 Baustellen und die ganze Situation morgens kollabiert. Ja, und diese ganzen Themen hat ja nicht nur mit Bauen zu tun, sondern wir alle sind ja dann die Leidtragenden und die Nutznießer, wenn diese Prozesse 10-mal so schnell wären.
Ich meine, man muss vielleicht, wenn ich kurz einflechten darf, also man muss vielleicht, wie man Neudeutsch ja heute sagt, mit ehrlich machen, gehört ja zur Wahrheit auch dazu, das, was das Bauen so massiv verteuert und verteuert hat, sind zum einen die absurden Grundstückspreise, die sich über die letzten Jahre hochgejubelt haben, gepaart mit den immer oder nicht enden wollenden Forderungen der Kommunen, weil was zum Föderalismus dazugehört ist, dass eine Frau Geiwitz, egal wie redlich sie sich müht, nicht in der Lage ist, an Land und Kommune vorbeizukommen. Und sie fangen halt in jeder Kommune in Deutschland bei jedem Bauvorhaben wieder bei Null an und von vorne. Und sie, egal was in Berlin oder in unserem Fall jetzt hier in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf passiert, können sie hier im Kölner Stadthaus mit dem Kollegen vom Umweltamt oder vom Verkehr, führen sie immer und immer wieder die gleiche Diskussion, weil all das, was von oben runter vorgedacht wird, halt dort keine Durchgriffshaftung oder in irgendeiner Form möglich ist. Und dann diskutieren sie sich den Wolf und die Forderung bleibt bestehen. Und dann am langen Ende heißt, naja, wenn du bauen willst, musst du das halt so machen. Ansonsten kriegst du keine Genehmigung. So, das ist ein riesen Fund, was da immer mitschwingt und was man als Päckchen mit sich rumträgt, wenn man so ein Projekt realisieren will. Und da ist halt unheimlich viel Geld, was letztlich dann vom Enderwerber, sei es ein institutioneller Investor oder ein Endkunde, aufgebracht werden muss, um das zu kompensieren.
Herr Salden, aber bei Ihnen, also das Thema Modular gibt es ja in Deutschland. Also das heißt, ist man da zusammen, arbeitet man da zusammen mit bestimmten willigen Kommunen, die möglichst auch in dem Bundesland sind, wo das Werk ist? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Also wir bauen ja gerade in Berlin den größten Modulbau mit 1550 Wohnungen für das Land Berlin. Da stoßen wir auf extreme Kooperationsbereitschaft. Ja, da möchte man das letztendlich einführen, weil natürlich auch bei Daiwa eine Besonderheit herrscht und die ist, ja, wenn Sie den Namen bei Google eingeben, wenn Sie rauskommen, das heißt auch unter anderem der große Kreis und das Logo ist ein großer Kreis und Sie bauen kreislaufbasiert. Das heißt, wenn der Nutzungszyklus zu Ende geht, sprich wenn demoskopisch oder infrastrukturell oder Arbeitsplätze verschwinden, dann können Sie die Immobilie wieder auf den Laster packen und irgendwann anders hinfahren und da, wo der Mensch Wohnung braucht, können Sie sie dahin stapeln. Und eine Immobilie mobil zu denken, ist das Bahnbrechende daran. Und dadurch haben Sie natürlich eine ganz andere CO2-Bilanz, weil Sie nicht einen, sondern bis zu 4 Wirtschaftszyklen haben. Wir schreiben ja einer Immobilie 50 Jahre zu und schreiben sie mit 2% ab. Und das ist eines der Besonderheiten, weil natürlich das Wiederverwerten, das Vermeiden von neuem Errichten ist natürlich das Grünste, was es gibt. Weil es gibt keine CO2-Emissionen im zweiten, dritten, vierten Benutzungszyklus oder einen geringeren. Keinen ist übertrieben, aber deutlich geringer. Deshalb gehen wir ja von einem CO2-Abdruck, der 50% gegenüber Markt geringer ist und natürlich auch viel mehr der Nerv der Zeit tritt. Wir kriegen es ja gerade mit. Ein Intel kommt, ein Intel, bevor er gekommen ist, ist wieder gegangen. Ein Northvolt kommt, ein Northvolt tut sich schwer. Und jetzt können wir zig Fabriken und Fabrikationsstätten aufzählen, die genau dem gleichen Problematik ausgesetzt sind. Die Welt ist eben nicht statisch, sondern dynamisch. Also wir müssen halt auch dieses ganze Verständnis der Immobilität eigentlich die Absage erteilen und sagen, also wir müssen es immer mobiler begreifen, weil der Wert ist nicht der Stein an einem Ort, sondern der Cash in einem Zyklus oder die Bezahlbarkeit einer Miete in einem zu messenden Moment.
Aber die Bezahlbarkeit einer Miete, Sie sagen schon noch, dass modulares Bauen, wenn man es in einer angemessenen Stückzahl macht, dass es dann auch günstiger sein kann als konventionelles Bauen. Kann man das so sagen?
Also wir haben den Auftrag gewonnen, also jetzt modular sind wir eindeutig günstiger gegenüber konventionell.
Okay.
Ja, und wir brauchen die Hälfte der Zeit, also die Hälfte der Kapitalbindungskosten. Und durch die Zirkularität sind wir natürlich grüner. Und grüner heißt in Zukunft weniger Taxonomie. Und wenn der Green Deal einsetzt, heißt geringere Refinanzierungskosten.
Warum sagen Sie, Herr Rutz, dass modular für die Deutsche Reihenhaus dann doch vergleichsweise teuer ist? Weil Sie eben oft nicht diese Riesenprojekte für im mehrgeschossigen Wohnen machen. Machen Sie ja auch. Sie machen ja auch große Geschichten.
Wir machen auch Geschosswohnungsbau, aber faktisch ist es momentan so, dass wir günstiger sind. Also wir haben die Zahlen von weitestgehend, also von allen unseren Mitbewerbern auf dem Tisch. Und haben die, können die in eine Vergleichstabelle setzen und so, dass sie auch vergleichbar sind. Ja, es hausieren ja viele Kollegen mit unterschiedlichen Zahlen. Deswegen habe ich vorhin nach der Bezugsgröße gefragt. Ne, das gibt ja in Deutschland keine einheitliche Bezugsgröße, an der man sich entlanghangeln kann, um Gestehungskosten vergleichbar zu machen. Deswegen muss man das immer nachfragen, um es einordnen zu können. Und da sind wir momentan die günstigsten. Hat aber, wie gesagt, da hängen auch 25 Jahre Entwicklung drin. Und wie gesagt, das, da, wo die Musik drinsteckt, das ist nicht im Einkauf, das ist, das sind die Prozesse, die dahinter liegen.
Ja, ja.
Da, wo man entsprechend Mannstunden einsparen kann, wo der Herr Salden, respektive Daiwa-Haus, natürlich auch in Zukunft einen wahnsinnigen Vorteil hat, und das muss man ganz klar auch sagen, ist, alles, was in einer Halle produziert wird, wird in Zukunft einfacher sein, Handwerker zu finden, die das Ganze produzieren. Dort ist eine geschützte Atmosphäre, dort ist es, ich sage jetzt mal, dann ist es warm, dann kann man mit seinen Kollegen in einen beheizten Sozialraum, auf der Baustelle ist zugig. Das hat schon einen großen Vorteil. Und natürlich, dass man witterungsunabhängig produzieren kann. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Und im Zuge dieser ganzen Situation, wie schwierig es ist, für Handwerksbetriebe auch entsprechend zu wachsen und weiterhin gute Leute zu finden, hat Modulbau an der Stelle einen klaren Vorteil.
Was können wir vom Ausland lernen?
Soll ich Ihnen mal erklären, wie die Japaner es machen?
Sagen Sie mal, ja.
Also, die Japaner haben in der Baubehörde eine KI sitzen und die Firma hat eine KI bei sich sitzen. Sie haben den gesamten Flächennutzungsplan digitalisiert, GFZ, ist alles auch klar. Eine KI erstellt das Haus in 10 unterschiedlichen Varianten. Das grünste, das kulturell wichtigste, das ökonomischste und so weiter und so fort. Dann entscheiden Sie sich, okay, Haus 8. Sie klicken auf Haus 8, Sie dragen Haus 8 in den Genehmigungsordner. Jetzt redet die KI der Baubehörde mit der KI der Firma und spuckt in wenigen Minuten ein Multiple Choice aus und sagt, also Punkt 1, 18, 45, 103, müssen wir bitte so klären, wie wollen Sie es klären? Sie klicken ab, ich saß am Computer und dann macht es Ching. Und das heißt jetzt, mit so einem Haken wird dann gesetzt über den Baugenehmigungsordner, Baugenehmigung erteilt. So kann es auch gehen.
Gut, das kann der Architekt von der Deutschen Reihenhaus nicht unbedingt gutheißen. Oder Herr Rutz, was sagen Sie dazu, zu solchen Geschichten?
Das, was der Herr Salden geschildert hat, ist ja im Prinzip der reine Baugenehmigungsvorgang. Der hat ja jetzt letztlich mit der Architektur als solcher nur rudimentär zu tun, weil es ein reiner Verwaltungsvorgang ist. Wenn jetzt mal die Basis, also sprich ein Flächennutzungsplan oder ein Bebauungsplan zur Satzung beschlossen worden ist. Aber die Holländer haben das ganz gut gemacht. Die haben einen ähnlichen Stand gehabt wie wir hier in Deutschland, was die Genehmigungsphasen anbelangt und wo man sich permanent zeitlich, wie soll ich sagen, selbst behindert hat. Und dann hat man einfach dort mit der Privatwirtschaft, Verwaltung, Politik zusammen 70% aller Vorschriften ersatzlos gestrichen und hat die Verantwortung mehr zum Architekten verlagert. Mhm. Wenn man in Holland unterwegs ist, dann wundert man sich auch immer, anscheinend kann der Holländer bei Feuer schneller rennen als der Deutsche und er kann vor allen Dingen mehr Geschosse überwinden als der Deutsche und anscheinend brennt es auch anders in Holland als in Deutschland. Weil die Hochhausgrenze bei uns bei 22 Meter letzter Fußboden liegt, in Holland über 60 Meter. Hm. Und wenn Sie dort mal durch ein Treppenhaus in einem höheren Wohngebäude in Holland gegangen sind, auch im Neubau, dann würde man das bei uns fast als Leiter bezeichnen, auch was die Auftrittsbreiten anbelangt, aber anscheinend funktioniert das. Ich lese jetzt auch nicht von überbordend vielen Brandtoten in Holland im Vergleich zu Deutschland oder ähnliches. Also das zeigt so ein bisschen spaßig, wie unsere Anforderungen hier sind und wo man da viel tun könnte. Nur wir Deutschen neigen dazu, wenn wir etwas einfacher machen wollen, dann ersetzen wir einen Paragraphen durch vier neue.
Das ist ein Beispiel, wie die Niederländer haben mittlerweile einen Baucode, der ist ungefähr ein Drittel so groß wie der deutsche Baucode. Wo ein Wille, da ein Weg. Ja, und wir sagen ja nicht binär, entweder jetzt machen wir nur noch modular oder seriell und das lassen wir fallen. Mhm. Aber es ist in der Tat auch für Architekten 100% sinnbefreit, Millionen an Revi-Klappen und Erschließungsschächten und Erschließungskernen zu zeichnen.
Wir hören immer auf in unserer Geschichte mit dem Thema Limo, weil unser Podcast so heißt. Mit wem würden Sie eine Limo trinken, wenn wir Ihnen eine ausgeben würden?
Wirtschaftsminister.
Wirtschaftsminister, wunderbar. Bund oder Land?
Bund.
Wissen Sie, alles klar. Tausend Dank.
Ciao, danke, ciao.
Tschüss. Tschüss, bis bald. Tschüss. Ich beende unser Gespräch auch bei Ihnen mal mit der Frage, unser Podcast heißt Limo und am Ende stelle ich Sie dann immer, mit wem hätten Sie Lust, mal eine Limo zu trinken?
Naja, ich lebe ja eben hier und jetzt und wir versuchen ja tagtäglich mit unserer Arbeitsleistung sag mal, das Bauen und das leistbare Bauen hier voranzutreiben. Und wer das auch tut und wen ich sehr schätze, ist Jan-Hendrik Goldbeck, den kann ich persönlich, also mit dem würde ich mich mal wieder hinsetzen und eine Limo trinken. Das habe ich zum letzten Mal habe ich ein Gespräch mit ihm auf der Expo geführt und wir kennen uns schon lange. Und genau, das würde ich machen, weil ich glaube, dass wir gemeinsam mit einer, die wirklich maßgebend für Wohnungsbau sorgen in Deutschland und Ideen haben, wie man das besser machen kann, auch ihre Zeit einsetzen, nicht nur um das Unternehmen voranzubringen, sondern auch gesellschaftspolitisch was zu tun, dass wir da mit einer Stimme sprechen sollten. Und von daher wäre es vielleicht da mal wieder Zeit für eine Limo.
Vielen Dank. Alles Gute nach Köln und danke, dass Sie mitgemacht haben. Bis bald.
Sehr gerne.
Tschüss.
Vielen Dank, Herr Labusch. Alles Gute.
Ciao. Ciao. Ja, liebe Limo-Fans, natürlich ist alles immer auch eine Frage des Leidensdrucks, aber dieses Thema zeigt auf, wie sehr wir in Deutschland gelähmt sind, wenn zu viele Player und Interessengruppen über verschiedene Dinge entscheiden. Natürlich ist Föderalismus wichtig und gut, in diesem Bereich ist er absolut hinderlich. Wie lange dauert es noch, das einzusehen? Bleiben Sie uns gewogen. Und ihr bleibt uns auch gewogen. Es lohnt sich wie immer ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort gibt es den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser digitales Abo kostenlos testen. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.